Hessen-Campus muss ich, glaube ich, hier nicht vorstellen, ist allgemein bekannt. Was ich nicht genau weiß, ob dieser Teil allen bekannt ist. Das Bild haben wir schon so oft gezeigt. Wer kennt das ausführlich? Wir haben es so oft aufgelegt, ja. Das gilt nicht, Daniel. Wer hat es noch nie gesehen? Wer hat es noch nie gesehen? So viele. Dann erzähle ich nur ganz kurz. Gabi, hast du schon so oft gesehen? Also, Hessen Campus Neue Medien, ich habe es gesagt, wir stellen es noch vor, ich am Anfang hatte drei Teilprojekte, beziehungsweise vier. Eins lag darin, dass wir das, was an den Schulen, Berufsschulen und Volkshochschulen und Schulen für Erwachsene passiert, miteinander vernetzen, dass die Lehrenden sich austauschen und untereinander didaktische Szenarien, Unterrichtskonzeptionen mit Einsatz neuer Medien vergleichen. Dann haben wir eine größere, stelle ich heute nicht vor, Online Education Skills. Wir haben damals geschaut, es gibt Angebote für Lehrerfortbildung in Hessen. Da gibt es sogar ein Medienbildungskonzept. Herr Sulewski vom Landesschulamt kennt das gut. Für Lehrerinnen und Lehrer in Hessen gibt es quasi für den Beruf ein Rahmenmodell, was die können sollten im Bereich Neue Medien. Das gibt es auch für Lehramtsstudenten. Und wir hatten was für FH- und Uni-Hochschullehrende. Aber es gab quasi nichts für VHS-Dozentinnen und Dozenten. Und da haben wir im Rahmen des Projekts einen Kompetenzrahmen gemacht und ihn umgesetzt. Das ist die Reihe Online Education Skills, von der haben Sie wahrscheinlich ein paar Mal gehört. Da gab es so ein Jahr, in Gelnhausen waren wir auch mal mit wirklich zwei kompletten Runden dabei. Herr Jäger hat ganz viel besucht. Die war recht erfolgreich zur Qualifizierung, Ziel war, Dozierende zu qualifizieren, eigene Veranstaltungen mit Einsatz neuer Medien auch zu konzipieren. Also nicht nur zu betreuen, sondern Konzepte zu machen. Gabi, du hast das Zertifikat. Ja. Also sind ein paar Zertifikatsinhaber, Gabi. Und dazu gab es unten eine technische Infrastruktur. Das ist zum einen ein Lernmanagementsystem, in dem Fall Moodle. Das gab es einmal hessenweit. Wir haben eine Hessen-Campus-Instanz, wir haben eine HVV-Instanz. Und dann konnten einzelne Einrichtungen noch eigene Server haben, dass sie dann mit dem HVV oder mit dem Hessen-Campus-Logo oben und dazu eigene Moodle-Umgebung, damit nicht jede Einrichtung losgehen muss und sich irgendeinen Provider suchen muss oder selbst betreiben. Und das zu sehr günstigen quasi Gebühren plus Support. Das werden wir auch in der Übergangsformation jetzt weiter betreiben, bis es neue Lösungen gibt. Ein paar sind da. Und dann, was wir heute machen, ist der graue Rahmen, dass wir die Leute vernetzt haben. Und das fand zum Beispiel auch in dem Rahmen dieser Veranstaltung hier statt und ist noch so. Und natürlich, wenn wir heute Mittag diese Tools zeigen, ist ein Stück Qualifizierung auch mit am Tag dabei. Das ist das Projekt, das wir jetzt 3 Jahre oder 4 Jahre, glaube ich, ne? 4 gemacht haben. Und dann haben wir eine Studie gemacht, das war im letzten Jahr, die haben wir im Herbst 2013 angefangen und die finalen Ergebnisse waren halt erst im Januar, Februar 2014 da, also nach diesem Treffen im letzten Jahr und deshalb stellen wir ein paar Ergebnisse noch vor. Und Ziel war zu schauen, wie geht es eigentlich weiter, welcher Bedarf ist für die Zukunft da, wie ist der aktuelle Stand, wie wird das genutzt. Und dabei haben wir befragt, einmal die Lehrenden, die Dozierenden und die Entscheidungsträger. Und die Frage war, fühlen die sich gut ausgestattet und gut qualifiziert, neue Medien jetzt schon einzusetzen und fühlen sie sich vorbereitet für die Zukunft und glauben sie zum Beispiel, dass sie einen Medienentwicklungsplan oder Medienbildungskonzept für ihre Einrichtung brauchen und wenn ja, können sie es selbst machen oder glauben sie, sie brauchen Unterstützung. Das ist ähnlich wie eben Herr Reuter, wo ist er jetzt? Herr Reuter, dass wir einfach geguckt haben, braucht es eine zentrale Supportstruktur oder klappt das in den dezentralen Einrichtungen? Also zur Zeit und in Zukunft auch, wie werden Medien genutzt? Da haben wir gemerkt, wir haben auch wenig Überblick darüber, wie wird es überhaupt benutzt. Und das Spannende ist, es gibt ja deutschlandweite Studien auch, wie Medien eingesetzt werden und das auch mal vergleichen zu können mit dem, was hier in Hessen an den einzelnen Einrichtungen ist. Und es gibt auch Unterschiede zwischen den verschiedenen Bildungseinrichtungen, also zum Beispiel Berufsschulen oder Volkshochschulen. Gibt es Unterschiede oder regional? Welche Qualifizierungsbedarfe war, das ist ganz spannend, auch wie die Leute qualifiziert werden wollen, zeige ich gleich, das ist ein ganz spannendes Ergebnis. Also wenn ich qualifiziert werde, in welchen Bereichen und wie, das sagt uns ja natürlich darauf auch viel aus, welche Qualifizierungsformate wir anbieten. Und wie könnte man Dozierende oder Fachbereichsleiter und so weiter an, was wenn Anreize, also angenommen die Leitungsebene sagt, wir wollen, was wenn Anreize, das quasi dann die Mitarbeiter, egal ob festangestellt, freiberuflich, in Schulen ist es ja auch noch mal anders, sind alle festangestellt, das dann auch machen und was könnten Hindernisse sein. Das sind die Bereiche grob skizziert, die wir befragt haben. Einige haben ja auch teilgenommen, kennen dann auch die Fragebögen. Wir haben Fragebögen gemacht und zwar haben wir Dozierende befragt und wir haben Entscheider und Leitungsebene befragt. Hier ist die Zahl natürlich kleiner Und wir haben dann bezüglich der Entscheider vor allen Dingen, eigentlich ursprünglich wollten wir nur die Entscheider nochmal interviewen. Und ein paar Entscheider haben dann gesagt, ihr müsst unbedingt noch mit dem und dem reden. Und daraufhin haben wir ein paar Dozierende noch befragt, weil die Entscheider manchmal sagten, ich selbst weiß gar nicht so genau, aber ich habe jemanden, der hier angestellt ist. Das waren vor allen Dingen dann an Schulen auch Lehrer, die das vorantreiben. Dann mit dem müsst ihr noch reden, der kann euch viel genauer sagen, was wir hier machen. Das ist so eine Dimension. Und haben ein paar Dozierende quasi dann auch noch mal telefonisch befragt. Wir haben die ausgewertet, die Interviews. Spannend ist noch, dass wir bei den Fragebögen Online- und Papierfragebögen hatten. Und die haben wir auch noch mal angeschaut, ob die online geantwortet haben, anders geantwortet haben als per Papier, weil die Online-Antworten sind ja auch schneller im Netz unterwegs. Ja, also haben dann auf quasi, wir haben Mails rausgeschickt und eingeladen, auf den Online-Fragebogen zu reagieren und vor allen Dingen Mailadressen von Personen, die zum Beispiel hier auf den Tagungen waren. Und dann haben die Leitungsebene natürlich die Mails noch weitergeschickt. Aber es ist auch spannend zu gucken, die sind eher im Netz, die waren noch eher mal hier, die quasi auf den Online-Fragebogen reagiert haben. Und der Papierfragebogen wurde in der Einrichtung ausgeteilt, wieder zusammen, gesammelt und zugeschickt. Das ist ein etwas anderer Weg auch. Ich habe jetzt nicht alle Ergebnisse dabei. Es gibt auch noch die Langversion, die kommt im Netz, steht die auf Online Education Skills auf der Webseite. Ich greife einfach mal ein paar Sachen jetzt raus. Also Sie müssen jetzt nicht die ganzen Tabellen genau angucken, die stehen auch im Netz. Ich verweise Sie. Also generell, wie häufig setzen Sie es im Präsenzunterricht ein? Und das ist so manchmal so ein Mittelfeld, was ganz spannend ist, ist einfach, das sieht man hier so schlecht, hellblau sind die Volkshochschulen, dieses Blau ist in die beruflichen Schulen und das hier sind die Schulen für Erwachsene und das Schwarze ist, also die sind hier, und das Schwarze ist die, die Gesamtsicht, die Schulen für Erwachsene ist hier nicht dabei. Die Volkshochschulen sind hier nicht zu sehen, genau, wir hätten es mal, sind ganz links, genau, das, genau. Ich kann mal ungefähr die Balken zeigen. Also die Balken ist hier bei den Volkshochschulen. Ja. Interaktive Präsentation. Ja, endet hier. Aber generell ist es manchmal im Mittelfeld bei allen gleich hoch. Und was spannend ist, die Schulen für Erwachsene haben hier ein häufig. Das liegt einfach daran, dass die Schulen für Erwachsene dabei sind oder geantwortet haben. Das ist vor allen Dingen Hersfeld, Fulda. Die haben das Blended Learning Konzept damals als Modellversuch noch laufen gehabt. Und die anderen haben sich nicht beteiligt. Ja. Also das ist eine Ausnahmesituation für die Schule für Erwachsene, die hier dabei ist. Und die haben natürlich einen hohen Anreiz, das zu nutzen, weil die, ich weiß nicht, wer das kennt, diesen Modellversuch, Thomas Böß hat es schon hier vorgestellt, dass die Schüler und Schülerinnen, die Studierenden, nicht immer dann in die Einrichtung fahren, sondern in kommunalen Bildungseinrichtungen, also in Gemeindezentren in der Region über Virtual Classroom zugegriffen haben. Ich habe immer das Bild, damit die nicht im Winter dann in der Rhön da übers Land fahren müssen, im Glatteis, im Dunkeln, im Wald. Ja. Und ja, das ist momentan sehr traurig, dass das gerade nicht läuft, aber das ist der Grund. Ja. Ich hoffe, die Farben wird, ja, hier habe ich Orange, das sieht man besser. Das ist ganz spannend. Hier ist, was mache ich denn, wenn ich das mache im Unterricht? Und es gab auf der Medienbildungsmesse im letzten Jahr von der Petra Grell einen Vortrag. Und die hat so gezeigt, 1993, wie nutzen Lehrer Medien in der Schule? Und dann irgendwie 2013. Und da war es Videos zeigen, 1993 und 2013 Videos zeigen aus dem Internet. Ja. Und da ist nichts passiert im Prinzip. Außer, dass es Sachen aus dem Internet kommen, hat sich die Mediennutzungsform kaum verändert. Und es wird auch hier nochmal bestätigt, ich nutze Material aus dem Internet, ist so der hohe Anteil. Ja, das ist, was im Präsenzunterricht gemacht wird. Aber das hat mich überrascht, die Lernenden konnten selbst zugreifen und selbst Material recherchieren, ist dieser Balken. Ja, das ist dann doch relativ hoch, dass die Lernenden das selbst nutzen. Ich stelle Unterlagen auf dem Lernmanagementsystem bereit, ist das dritte, Quizzes und Aufgaben. Ich setze Apps ein, das musst du gewesen sein, Karl, und digitale Sprachprogramme und die Schulbücher. Und wer das genauer sehen möchte, kann das auch nochmal nachlesen nach den Schulformen. Jetzt haben wir, glaube ich, wieder so ein Blau. Ja, jetzt sieht man die Volkshochschulen wieder nicht. Ach nee, das ist nochmal der Unterschied. Fragebogen auf Papier und online. Da ist, wie jetzt verwarten, sehen das leider hier nicht. Die Papierform ist ein bisschen mehr hier hoch und hier ist online, also die online geantwortet haben, was wir vermutet haben, haben eine höhere Mediennutzung. Das ist jetzt, wie nutze ich das in den Selbstlernphasen? Vorhin war im Präsenzunterricht, das ist dieselbe Frage auf die Selbstlernphase der Lernenden und das ist sehr ähnlich. Ich stelle Material bereit. Was mich hier total überrascht hat, dass die Lerner selbst was machen sollen, Kommunikation und so weiter ist doch relativ niedrig. Chats und Foren ist hier, interaktiver Content ist niedrig. Aufgaben und Quizzes und das hier, die lernen, reichen selbst Aufgaben ein. Das ist der zweitgrößte Balken. Ja. Aber doch einfach die Materialbereitstellung ist noch am meisten und das sind genauso Evolutionspfade, die Bildungseinrichtungen bei der Mediennutzung haben. Am Anfang wird es nur zur Distribution von Material genutzt und das ist oft so die zweite Phase, ich sammle mal ein, das bildet sich hier genau ab. Ja. Und letztendlich ist das so ein Punkt bei den Einrichtungen, wo es jetzt genau auch losgehen könnte in richtige Blended Learning Szenarien. Das sind so die ersten Phasen. Die virtuellen Klassenzimmer hier oben. Ich setze virtuelle Klassenzimmer ein, ganz oben. Auch wieder Schule für Erwachsene vorrangig. Und was mich hier überrascht hat, der zweite Balken ist die Lernen kooperieren untereinander. Das ist doch erstaunlich hoch. Der hat mich überrascht, dass die Lernenden online miteinander in den Selbstlernphasen was machen. Ja, das weiß ich aus dem FEBE-Projekt, das haben wir auch begleitet, dass es sehr unterschiedlich war. In der einen Hochschule, Berufsschule klappt es, in der anderen gar nicht. Bei demselben Fach, wirklich selbes Lernfeld heißt das ja da, zwei Lehrer und einer sagt, bei uns machen die zu Hause was zusammen oder überhaupt was, bei anderen bei uns gar nicht. Ja. Und das war oft ist es die Kultur an der Schule gewesen, ob das da üblich war oder nicht, erwartet wurde. Jetzt geht es mal in den Ausblick. Jeder Lehrende soll ein eigenes Konzept machen für den Einsatz neuer Medien. Das ist auf der Kursebene, nicht für die ganze Bildungseinrichtung. Und hier spalten sich die Lager. Ja? Also, ich stimme auch nicht zu, das wird eher von der Bildungseinrichtung, von der Schule, Volkshochschule gemacht. Oder, ja, die sollen das selbst machen. Und das fand ich sehr spannend. Es gibt quasi keine Mitte hier. Ja, also entweder so oder so. So ein bisschen wie Jörans Bild, so, ja. Lehren, also, oder selbstorganisiertes Lernen, ja. Bildet sich hier ab. Das war wirklich ein Überraschungsergebnis bei der Befragung der Entscheider. Wir planen, eins zu entwickeln. Hier ist ein großer Anteil, ja. Also das ist, die meisten sehen hier eine Notwendigkeit oder wollen das. Manche haben schon, die meisten planen es und haben noch nicht. Und sehen Sie sich denn in der Lage dazu? Und das ist ganz spannend, also da so eine Mitte. So, ja. Ob Sie sich selbst in der Lage sehen, ein Medienbildungskonzept für Ihre Einrichtung zu entwickeln. Die lustigste Folie kommt jetzt für mich. Die Medienkompetenz, die Entscheider wurden befragt, ob die Medienkompetenz ihrer Lehrerinnen und Lehrer oder der Kursleitenden ausreicht, um das Internet, so wie es in Zukunft eingesetzt werden soll, in den Bildungsprozessen einzusetzen. Und das ist ganz nett, die sehen einen hohen Qualifizierungsbedarf im Prinzip, die Entscheider, und sagen, ihre Dozierenden sind nicht ausreichend qualifiziert. Ich habe hinterher bei der Auswertung gesehen, dass wir leider die falsche Frage an die Kursleiter gestellt haben. Die haben wir befragt, weil denen haben wir quasi unterstellt, sie können nicht in die Zukunft schauen, ob sie sich ausreichend qualifiziert fühlen für ihre aktuelle Internetnutzung im Unterricht, die Konzepte zu machen. Und da stimmen sie zu. Meine Medienkompetenz ist für das, was ich im Unterricht machen will und wie ich es einsetze, ausreichend. Ja, ist hier sehr relativ hoch. Und leider können wir die nicht direkt nebeneinander legen, weil wir die Kursleiter quasi nicht befragt haben und Lehrer, wie das für die Zukunft ist. Ich glaube, wir haben bei der Konzeption, das merkt man manchmal bei der Auswertung, was man noch hätte fragen können, vielleicht haben wir bei der Konzeption denen unterstellt, die wüssten nicht, wie die Zukunft aussieht. Ja, vermute ich mal. Ich habe es hinterher bereut. Am liebsten würde ich die Frage noch nachliefern. Bei der Frage nach dem Fortbildungsformat, das finden Sie dann in den Unterlagen, war sehr überraschend, der höchste Anteil war über Peers lernen. Dass Sie eben nicht in formalen Weiterbildungsveranstaltungen lernen wollen, das war das zweitbeliebteste, sondern das beliebteste ist über Peers und das sagen auch Studien generell im Bereich von Hochschullehren, die lernen am meisten über Nachbarn, über Kollegen. Und deshalb sind auch so Vernetzungsveranstaltungen so wichtig. So, wir haben den Vorteil, dass wir regional auch sind. Also so irgendwie nach Frankfurt zu kommen oder in irgendeinen Ort in Hessen ist nicht so schwer, wie jetzt, wenn man jetzt bundesweit was machen würde. Und der große Vorteil ist wirklich auch in Fortbildung Beispiele von Kollegen einzubauen. Ist so ein Fazit daraus. Die zweitbeliebteste Phase ist Blended Learning. Rein online war nicht so beliebt. Reine Online-Fortbildung ist gar nicht so die Lieblingsform. Ich denke, man kann dann die Fortbildung gut mit den Vernetzungen kombinieren. Ja, und der Hauptbedarf, die Folie habe ich auch rausgenommen, weil ich es nicht so lange machen wollte, war leider, ich fand es leider im Bereich Lernmanagementsysteme, also am liebsten noch Moodle-Schulung, ja, und ich, Didaktik war nicht ganz so wichtig wie Lernmanagementsystem. Das war der höchste Fortbildungsbedarf auf Tool-Ebene, also Technik. Ja, der Didaktik-Fortbildungsbedarf wurde nicht so gesehen. Wir erleben es in der Praxis anders. Wir erleben oft, dass die Lehrenden sich überschätzen im Bereich Online-Didaktik und dann Probleme haben, also dass so tool-orientiert wird, was dann passiert und keine Rückkopplung passiert an die Lernprozesse. Aber diese Selbsteinschätzung spiegelt sich ja genau auch wieder dann in dem, was passiert. Ja, und ich glaube, da muss man ein bisschen Zwang zur Didaktikschulung mithalten. Das erleben wir überall in Lehrerfortbildungen, in den Schulen oder auch hier in diesen Konzepten. Dass wenn wir es zu tool-orientiert machen, ist das, was nachher passiert, klappt nicht im Unterricht oder in den Kursen. Ja, weil es dann, ich will mal was mit dem Forum machen und nicht, ich will diskursive Prozesse hier haben. Ja, damit. Ich vergleiche das immer, ich komme in den Raum und sage, oh, ein Flipchart, was mache ich heute damit? Ja, wir müssen. Die Studie ist im Netz auch verfügbar, auf den Seiten von Online Education Skills ist die zum Download bereit. Eine Sache, was wir noch gemacht haben im letzten Jahr, das ist ein bisschen eher auch noch Abschlussbericht, wir haben Rechtsfragen, wir haben 8 WBTs, 4 für Volkshochschulen und 4 für Schulen, demnächst gibt es noch welche für Hochschulen und FHs, aber nicht im Hessen Campus Projekt. Wir hatten das Problem, dass unser Rechtsexperte, wir hätten in den Tourbus durch Hessen schicken können. Und haben dann entschieden, wir machen das als Online-Lernprogramm, sodass jetzt Urheberrecht, Datenschutz und so weiter als reine Online-Lernprogramme abrufbar sind. Und die Idee ist, sollte die Qualifizierungsreihe weiterlaufen, damit man nachweist, dass man auch teilgenommen hat und es absolviert hat, das nicht über einen Quiz zu machen, sondern dass man dann an einer Live-Session teilnimmt, wo man nochmal Fragen stellen kann, die man für seine eigene Einrichtung braucht. Also man arbeitet das Lernprogramm durch, bereitet Fragen vor und fragt in der Live-Session, die Teilnahme der Live-Session ist dann möglich, jenseits von Präsenzveranstaltungen, die wir immer noch anbieten. Ja. Aber so, wir haben auch, das ist auch Learning on Demand, ohne dass man Zertifikat möchte, einfach sich das Lernprogramm durcharbeiten können, um sich zu informieren über Urheberrechtsaspekte und Datenschutz, ja, wenn es so relevant ist. Es sind ungefähr 20-minütige Einheiten. Nee, so offen, Open Educational Resource, haben wir kostenfrei gemacht und kann man auch runterladen und weiterverteilen, also da. Und ist auch auf der Online Education Skills Seite, da ist so eine Rubrik hier, Rechtsfragen, WBTs, da findet man die alle. Ja. Auch zum Download, man kann die auch mit irgendwie nehmen aufs iPad. Okay, dann gibt es soweit Fragen zur Studie, bevor wir den Weblernkurs vorstellen. Gibt es irgendwas zur Studie? Überraschen die Ergebnisse oder sagen Sie ja? Ja, mit den Konzepten, ja. Ja, das ist lustig, ja.
Dass es ein Bereich ist, der sich wirklich um zwei Wahnsinn, Tage spaltet, ja. Ganz oder gar nicht.
Wir haben es von Lerntypen und Lehrtypen und es sind vielleicht Leitungstypen. Ganz ja. Ja, Herr Jäger. Ja, Herr Jäger?
Sie haben mir ja einen ganzen Packen von Grünen zugeschickt und ich habe die auch ganz klein. Ja.
Ja.
Ich habe ganz viele
Wunderungsgefühle. Ja, genau. Ja, das ist Bias, das wissen wir, dass die dann geantwortet haben, eine gewisse Mediennutzung, also eher die Mediennutzer sind. Ja, das ist schon auch, haben wir in der Einleitung auch im Text und ist, ich glaube, die anderen ist es unangenehm, dass sie dann über Nein, Nein, Nein kreuzen müssten. Ja, ja, ja.
Das würde ich sozusagen als methodische Selbstkritik auch mal so reflektieren. Also können wir heutzutage noch Menschen über sowas wie neue Medien, Internetnutzung und so weiter befragen, die keine virtuelle Identität haben. Mhm. Weil das hier tatsächlich die Frage ist. Also was, ne, auf welcher Ebene fragen.
Ja.
Und wenn ich etwas sozusagen etwas beantworte über ein Sujet, was ich eigentlich nicht nutze oder wo ich nur eine sehr begrenzte Vorstellung habe, dann muss natürlich auch die Antwort in irgendeiner Form anders eingeschätzt werden. Also das macht es mir immer schwieriger, auch Diskussionen über das Thema heutzutage. Es ist was anderes. Also wenn ich, sagen wir mal so, ich hatte früher, wenn es um neue Medien ging, als weiß ich nicht, Overhead-Projektoren und so weiter, konnte ich ganz klar erkennen, was passiert mit diesem Gerät. Es ist aber heute anders.
Ja.
Ja, das hat, denke ich, Jörg eben ganz gut
dargestellt,
weil diese Wundertüte eben so
der
dass solche Befragungen dann eine Reichweite haben, aber in gewisser Weise natürlich.
Ja. Also im Text haben wir gesagt, wir haben die befragt, die es schon nutzen wollen, wissen die nutzen, wie nutzen sie es und haben die auch eher adressiert. Auch bei der Auswahl der Entscheider, bei den Interviews wussten wir, wen wir anrufen. Ne? ist ja nicht anonym. Und da haben wir schon die, die ein bisschen was machen, angerufen und nicht die, die gar nichts. Weil dann bringt das Interview auch nichts, wenn ich eine Lernplattform erklären muss. Also das ist, ging schon, wenn ihr was macht, was braucht ihr, um weiterzugehen? Die anderen muss man, glaube ich, anders abfragen. Herr Zulewski, ich sehe Sie aber.
Ja, ich wollte eigentlich anknüpfen. Ich meine, das ist immer das Problem bei diesen ganzen Befragungen. Das hat sich auch bei diesen Internetfolgestudien auch immer wieder gezeigt, dass dann Rücklaufquoten von 20, 25, 30% waren. Und das heißt, die 70 anderen haben wir gar nicht erfasst. Ja. Das ist immer ganz schwierig, aus solchen Studien dann wirklich auch praktisches Handeln zu generieren und zu überlegen, was bedeutet das für uns, die wir jetzt im Unterstützungssystem haben.
Genau.
Das wäre das eine. Und das zweite, das wissen wir ja aus den gemeinsamen Diskussionen, die wir geführt haben, und das Medienbildungskonzept für Lehrer, dass es etwas anderes ist, die Medienkompetenz der Lehrer zu befragen und die Medienbildungskompetenz. Ich lege immer einen besonderen Wert auf diesen mittleren Teil, denn eine Medienkompetenz haben die meisten Lehrer. Die können mit ihrem Handy umgehen, die können auch mit ihrem PC und die können auch mit Google recherchieren.
Ja. Und noch
mehr. Aber die Vermittlung, im Prinzip das, was wir vorher auch diskutiert haben, neue Lernformen, neue Lernkulturen, das ist eben nicht da. Und ich meine, das haben wir gesehen, wenn ich das vielleicht nochmal von dem Vortrag von vorher auch mal anknüpfen kann. Wir haben in den Schulen, und das ist in den anderen Bildungseinrichtungen ja auch nicht anders gewesen, im Prinzip eine sehr techniklastige Entwicklung gehabt. Und wir haben immer erst im Nachhinein die berühmte Frage gestellt, jetzt haben wir das Gerät und was machen wir jetzt denn, um Gottes Willen damit? Ja. Und wirklich auch um Gottes Willen. Jetzt müssen wir sehen, jetzt haben wir so viele Whiteboards in den Schulen, was machen wir damit? Ja, wir schreiben an die Tafel und am Ende löschen wir es. Also ich glaube, das machen 50% der Lehrer in Hessen so. Das Potenzial eines solchen Geräts wird dann gar nicht ausgenutzt. Deshalb finde ich es ganz wichtig, nochmal so diese Begrifflichkeit sauber hinzukriegen. Internetkompetenz nicht gleich mit Medienkompetenz, Bildungskonzept gleichzusetzen. Wenn die schon sagen, wir wollen ein Nutzungskonzept haben, dann ist das ein Teil von einem ganzen Gesamtkonzept. Da ist die Pädagogik oft ja gar nicht mitgedacht, sondern geht es erstmal um die Frage, wie ist das organisiert bei uns, wer hat Zugriff, wie weiß oder sonst was, wie ist das alles geregelt?
Ja.
Ganz kurz, ich kenne sogar einen Kollegen, der hat ein Whiteboard Cybergewicht.
Vielleicht noch kurz zu der Mittagspause eine kleine Anekdote. Die schönste Geschichte war, eine Fachberaterin aus dem Berner Meisterkreis, ich hatte jetzt nicht mit dem Kreis zu tun, aber der Einordnung, sagte vor einem Jahr, ja, das sei ja so schön, die Kollegin aus der Grundschule, die hat gesagt, jetzt hätte sie endlich mal eine saubere Fläche auf diesem Memorial-Projekt projiziert.
Sehr schön. Toll. Bei der Medienbildungskompetenz, also Dimension kommen bei Lehrern, die in Schulen sind, halt manchmal noch die Komponente rein, Wissen über Internet weiterzugeben. Das ist nicht bei allen Kursleitern dabei, bei manchen schon. Das ist Medienkompetenz auch weiterzugeben, ja. Das ist halt in dem Lehrerkonzept noch mehr drin. Und noch eine zweite Antwort bei den Teilnehmern der Qualifizierung waren wir froh, Leute zu befragen, die schon teilgenommen hatten, weil die konnten auch bewerten, ob sie ein Blended Learning Konzept als Weiterbildungsformat interessant finden. Weil es Leute, die es noch gar nicht kannten. Ja, und da auch die Frage, die konnten sich auch vorstellen, kann ich ganz online lernen? Und da auch der Wunsch, nee, ich möchte weiter vor allen Kollegen treffen. Ja, also auch in die Fortbildung. Also die haben sich noch gemeldet.
Ich kann es nur ergänzen, also wir haben auch Whiteboards, also man muss wirklich intern immer wieder schulen, trotzdem ist die Hemmschwelle da, wenn ein Kollege da noch nicht so affin ist, dass er dann antrittelt.
Ja,
Die können mit dem Stick kommen, die können es von der Plattform laden, aber am Ende sie fragen, so kann ich nicht mit dem Stift drauf. Aber ich denke, wir müssen auch wegkommen, die meisten Veranstaltungen, meist ja immer die IT-Kollegen. Jeder Schule gibt es
einen
der geht nämlich dann zu neuen Medien. Aber das soll eigentlich gar nicht gehen. Eigentlich sind die nicht IT-Kollegen oder die nicht im Büro, also die PCs unterrichten, also Fachpraxislehrer, Berufswirtschaft, die brauchen ja eigentlich nicht gehen. Also das ist auch, ich denke, wir haben noch diese Arbeitsteilung.
Ja.
Fachliches Know-how heißt, du musst dich auch darum kümmern.
Ja.
Und wenn du eben, bleiben wir bei den Fremdsprachenbeispielen, wenn du Englisch in der Fachoberschule oder sonst wo unterrichtest, dann gehst du da nicht hin. Aber dann bist du diejenige oder derjenige, der nicht unbedingt mit dem Whiteboard umgehen kann. Also ich denke, da muss noch ein anderer Ansatz auch sein, auch mit den Aussprachen. Manchmal wird gezielt geguckt, aber ganz oft steht Voraussetzungen, die dürfen dann in solchen
Fachbildungen. Genau.
Das ist eigentlich, also da muss man auch nochmal anders
sehen. Ja.
Was ich noch zu Ihrer einen Ergebnis sagen würde, ich weiß nicht, zu dem Klassenraum, zu dem virtuellen, wurde da gefragt, also da ist eben gesagt, wir sind mit der Rüben fahren nicht weg, also da kann auch bei der Berufsschule nichts stehen, weil wir haben Anwesenheit.
Ja, ja, das ist, das war, genau, ja, ja, genau, genau, und die VHS, ja, genau,
die,
genau,
weil
Das wissen wir. Ja. Genau, das wissen wir. Und das Modellprojekt wurde auch eingestellt aus dem Grund der Anwesenheitspflicht. Das ist ja ein Politikum zurzeit. Frau Otten, haben Sie das gehört, den Wink mit dem Zaunfall? Ob Sie den Wink mit dem Zaunfall gehört haben, Ihre neue Rolle? Modellprojekt in Fulda, Bad Hersfeld. Wäre eigentlich gut, mal wieder. Die haben Studienabbrecher durch die Einstellung des Modellversuchs Blended Learning. Ich war zur 25-Jahr-Feier dort, da stehen junge, alleinerziehende Frauen vor mir mit Tränen in den Augen, die abbrechen mussten, weil es eingestellt wurde, das Modellprojekt. Weil die haben abends niemanden, der für ihre Kinder da ist. Und die konnten nicht fahren. Also jetzt mal wirklich auf die Tränendrüse gedruckt. Ich hoffe, es wird nicht aufgezeichnet, aber es ist ein wertvolles Modellprojekt da. Jetzt kurz, weil ich muss den zweiten Teil noch gerade, ja, diskutieren. Ganz kurz ist nochmal, ich leite ein und übergebe dann, der Michael will, zeigt die Ergebnisse und der Steffen Wachter kann noch ergänzen. Dann haben wir gesagt, wir wollen was, das der Impuls kam von Christoph Köck, unterhalb von dieser Qualifizierung der Kursleiter, was so zum Einsteigen machen. Für die Kursleiter, die noch nicht sagen, ich will hier Blended Learning, E-Learning machen, sondern ich möchte eher im Bereich Medienkompetenz was machen, überhaupt mal ein Gespür, wie ist es online zu lernen und nicht gleich damit zu lehren. Und da haben wir dieses Jahr ein Konzept gemacht, das nennt sich Weblern Basic. Weblern wird zurzeit in der VHS-Community auch diskutiert. Martin Lindner hat den Begriff mitgeprägt und dann ist der Ansatz, das Ziel ist, dass die erste Erfahrung machen mit online gestütztem Lernen, also nicht lehren, entdecken, es gibt Content im Netz, das ist eine pädagogische Ressource für Inhalte, aber auch für Konzepte. Ich lerne mal Werkzeuge kennen, mit denen ich lehre, aber auch erstmal lernen kann. Und diese Erfahrung, wie man Inhalt aus dem Netz später, das ist so die Brücke dann in die Lehrfunktion. Ja. Und da haben wir dieses Jahr einen Kurs gemacht, der war auch mit einer langen Online-Phase. Einstieg und nur einen halben Tag, die anderen Sachen sind umfangreicher. Begriffe klären, Medien, das Konzept, die Plattform ein bisschen kennenlernen und dann eine Online-Phase mit Webinaren und die Abschlussreflexion und die Webinare haben wir auch in Adobe Connect durchgeführt. Es gab eins zum Thema Cloud-Tools, eins zum Thema YouTube. Ne? Und da sieht man dann die Teilnehmer, sind einige auch im Raum. Der Input, David Weiss, wo ist er? Das steht hier irgendwo, hier vorne, genau, wir können ja noch berichten. Und das ist auch noch mit im Chat dann freigeben oder Isapad, dass die Teilnehmer nicht nur berieselt werden in dem Virtual Classroom, sondern auch selbst aktiv schreiben, dokumentieren, Etherpad nutzen, Fragen stellen im Chat und so weiter. Ja, und dann würde ich mal übergeben an Michael, dass du die Ergebnisse vorstellst. Genau, und dann müssen wir noch die Arbeitsgruppen bilden. Und Stefan, du ergänzt jederzeit. Ja.
Ist ja auch eine schöne Überleitung zu Ihrer Anmerkung geben, also diese Sachen, die Konzeption, die wir gemacht haben, dass es sich an die gerichtet hat, die jetzt nicht, wenn wir so die Jugendlichen sagen, das sind die Nerds, sondern genau die anderen zu kriegen und mit die Stufe, die sehr, sehr weit unten anzusetzen. Und
genau, genau. Ja.
Und dann auch Leute dabei waren, die sagen für sich gar nichts. Ja.
Eben.
Das Anschalten des Gerätes überfordert mich teilweise.
Wir hatten bei den 17 Teilnehmerinnen, die jetzt in diesem Weblernkurs teilgenommen hatten, hatten wir so die ganze Bandbreite des Hessen Campus eigentlich vertreten. Wir hatten alle Einrichtungstypen, Formen, die es gibt. Wir hatten Volkshochschuldozierende dabei, wir hatten Lehrkräfte aus Schulen für Erwachsene dabei und wir hatten auch Berufsschullehrkräfte dabei. Und also wirklich so ein bisschen das Gegenteil von Nerds, ohne das jetzt abwertend zu meinen, aber es waren wirklich Leute, die gesagt haben, ja, ich interessiere mich dafür, sich teilweise auch so ein bisschen getrieben fühlten in diese Richtung und sagen, ja, ich müsste da jetzt eigentlich mal ran an diese Thematik, aber habe mich bis jetzt kaum damit beschäftigt und mit Mediennutzung ganz allgemein. So, das ist bisher nicht so meine Welt gewesen, aber ich möchte da jetzt mal so ein bisschen hin. Ich habe Ihnen hier mal eine Folie mitgebracht mit zur Teilnehmerbeteiligung über die einzelnen Kurselemente. Also hier sieht man im Präsenzworkshop von den 17 Teilnehmern, eine war erkrankt, die war nicht dabei, aber alle anderen waren da. Das war sozusagen fast vollzählig. Dann ging die Beteiligung so ein bisschen runter. Im ersten Webinar war immer noch sehr, sehr hoch, die wirklich live dabei waren, obwohl wir von vornherein die Möglichkeit gegeben hatten, das Webinar auch als Konserve hinterher sich anzuschauen. Im zweiten Webinar ging es dann nochmal ein bisschen runter, lag ein bisschen auch an der Organisation. Der Termin, der stand relativ kurzfristig erst fest und war auch nicht ganz so spät am Tag. Das heißt, der war eine Stunde vorher um 16 Uhr. Einige konnten da einfach nicht. Haben gesagt, ja, tut mir leid, ich bin noch im Unterricht, ich kann einfach nicht teilnehmen. und demzufolge noch ein bisschen weniger. Im zweiten Präsenz-Workshop hatten wir 9 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die gekommen sind. Das war sozusagen auch so ein bisschen so der harte Kern. Die waren eigentlich in allen Phasen immer aktiv, die haben viel geschrieben, die haben die Aufgaben immer fleißig mitbearbeitet und waren bis zum Ende eben auch da. Also war eine sehr diskussionsfreudige Runde, die wir da hatten im zweiten Präsenzworkshop, die sehr aktiv waren und die in dem Präsenzworkshop auch schon erste Ideen präsentiert haben, wie geht es denn jetzt weiter, was möchte ich denn jetzt machen? Und da kamen noch ganz interessante Sachen raus. Also die meisten sagen, doch, ich probiere jetzt mal das. An der kleinen Stelle probiere ich das jetzt mal aus. Das Tool hat mir gefallen, das setze ich jetzt mal ein an der Stelle. Also wir hatten eigentlich niemanden, der im zweiten Präsenzworkshop gesagt hat, schön war es, aber das ist nicht meine Welt. Da, ich bin mehr oder weniger raus. Hatten wir eigentlich nicht. Der Kurs hatte am Ende noch eine sogenannte Abschlussaufgabe, eine Abschlussreflexion, wo wir ein kleines Quiz angeboten haben, wo man nochmal so Begriffe ein bisschen wiederholen konnte, die vorkamen. Und wirklich in 3 Reflexionsaufgaben, das auch nochmal auf seinen eigenen Lehralltag übertragen konnte, was man gelernt hat. Wie würdest du denn vorgehen jetzt? Du willst eine Diskussion führen, was für ein Tool würdest du einsetzen in deinem Unterricht für dich persönlich? So eine Frage beispielsweise war dann in Freitextform in diese Abschlussreflexion zu beantworten. Ja, wir haben den Weblernkurs evaluiert mit einem Online-Fragebogen, der während des Abschlussworkshops von den Anwesenden schon ausgefüllt worden ist. Haben wir aus dem Grund gemacht, damit die nicht vorher schon sozusagen Dinge evaluieren, die noch gar nicht passiert sind, nämlich den Abschlussworkshop an sich. Und wir haben gleichzeitig aber auch in die Ergebnisse im Workshop gleich nochmal reinschauen wollen. Deswegen haben wir es da sozusagen die Evaluation gestartet live und die blieb aber offen. Das heißt, wer verhindert war, hatte noch Gelegenheit auch teilzunehmen. 11 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben das auch genutzt und haben sich entsprechend zurückgemeldet. Oh, jetzt ist das natürlich hier sehr, sehr schlecht zu... Genau, ich fasse es einfach zusammen. Also warum habe ich am Kurs teilgenommen? Hauptsächlich aus persönlichen Gründen und für die berufliche Entwicklung. Das waren sehr häufig genannte Sachen. Kann man wahrscheinlich nicht lesen. Also hier, je weiter sich das nach links verschiebt, das heißt, ich stimme dem zu. Und hier, das trifft eher auf mich überhaupt nicht zu. Ja. Genau. Ja. Ein starkes Interesse war beispielsweise auch neue Lernwerkzeuge, Tools kennenzulernen. Erstmal zu gucken, was gibt es denn da überhaupt in diesem Internet? Was kann ich denn irgendwie doch für mich nutzen? Die sind wirklich kaum zu erkennen. Okay, wie aktiv hatten sie sich am Kurs beteiligt? Wir haben einfach mal verschiedene Aktivitäten, die während des Kurses angeboten wurden, abgefragt. Haben sie einen Forenbeitrag geschrieben? Haben sie was kommentiert? Haben sie Direktnachrichten an Teilnehmende oder an die Kursveranstalter geschrieben? Haben sie ein Etherpad genutzt, einen Glossareintrag verfasst und an einem Chat teilgenommen? Diskussion während der Webinare aktiv mitgemacht oder eben sich gar nicht aktiv beteiligt. Also das hat jetzt gar niemand ausgefüllt, aber sehr stark genutzt worden sind die Direktnachrichten. Die müssen sich teilweise auch untereinander geschrieben haben, weil so viele habe ich jetzt selber gar nicht bekommen. Und das Etherpad, also das war ein Tool, was in seiner Einfachheit doch wirklich die Teilnehmenden überzeugt hat. Also das hat die sehr geflasht, um es mal so zu sagen. Also, da waren alle hellauf begeistert, also davon, was man damit machen kann. Und ach, da kann ich auch die anderen Sachen überschreiben. Und da kann man ja ganz toll zusammen irgendwie ganz schnell was machen. Und sowohl in einem Raum sitzend alle zusammen, als auch verteilt sitzend und so weiter. Also das war ein Tool, wo alle sagten, oh, toll. Was war Ihnen am wichtigsten? Welches Medium? Klar, die Lernplattform Moodle, auf der Kurs stattgefunden hat, die sticht dabei ein bisschen heraus. Und das Webinarsystem Adobe Connect ist sozusagen an zweiter Stelle hier genannt. Das waren ja mehr oder weniger so Pflichttools, wenn man teilnehmen wollte. Ansonsten sind die Direktnachrichten da wieder sehr häufig genannt worden und auch Glossar und Wiki und eben das Etherpad. Was so ein bisschen zurückfällt, sind die Foren. Wir hatten verschiedene Foren eingerichtet, zu jeder Aufgabe nochmal spezielles Forum für Rückmeldungen, für Fragen zur Aufgabenstellung. Die lagen so ein bisschen brach, ist ein Effekt, den du häufig auch schon beschrieben hast und der gar nicht so ungewöhnlich ist. Ja, teilweise ist einfach keine Notwendigkeit da, das Forum so zu nutzen. Also nur weil ein Forum existiert, gibt es nicht automatisch Diskussionen. Ja. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit wurde hier von der Mehrzahl der Befragten so 90 Minuten pro Woche bis 30 Minuten täglich angegeben. Das ist ein bisschen über dem, was wir veranschlagt hatten, aber hängt sich auch damit zusammen, okay, es sind halt doch Anfänger, die dann teilweise sich doch länger damit beschäftigt haben und intensiver reingeguckt haben. Einige sagten auch, ja, ich habe die Aufgabenstellung gerade bei der einen Aufgabe so aufgefasst, dass ich da viel, viel mehr hätte machen müssen, als sozusagen eigentlich von uns intendiert war. Da sollte man sozusagen aus einer Liste von Web 2.0-Tools sich eines raussuchen und das in einem Wiki-Eintrag entsprechend beschreiben und kurz sagen, wie man es selbst im Unterricht einsetzen könnte. Und einige haben da wirklich sich die ganze Liste angeguckt und sich da durchgefuchst und gemeint, oh, das war ja wahnsinnig umfangreich, war gar nicht gefragt, die hätten einfach sozusagen sich eins greifen können.
Also die Liste war Top 100, muss man dazu
sagen. Ja, genau.
Uns für verrückt erklärt, wie wir ihnen so eine Aufgabenstellung geben können. Ja. Und dem Zweiten ist es natürlich auch ein Stück geschuldet, dass die Aufgabenstellung, es sind ja einige Lehrende auch hier oder in allen Kontexten, egal, ich glaube, man muss heute nicht mehr Lehrend sein, ja, um zum Jahresende irgendwie im November bis Anfang Dezember Leuten zu sagen, hier, ihr habt 4 Wochen intensiv, also wo jede Woche ein Webinar stattgefunden hat, sie Aufgaben zu lösen hatten, jede Woche was zu machen, war natürlich auch eine harte Anforderung. Also so innerhalb von 4 Wochen das Ganze so abzuleisten mit den ganzen Dingen, waren sie auch gefordert. Sie haben es mitgemacht.
Ja, erstmal mitgemacht, ja, genau. Ja. Ähnlich auch bei den Webinaren, also wir haben ja doch eine recht hohe Beteiligung dafür, dass sozusagen Anfänger mit Weblernen jetzt dabei waren, die sozusagen auch die technische Hürde erstmal nehmen mussten. Wie gehe ich mit Adobe Connect um? Wie funktioniert das? Was brauche ich da alles? Und komme ich da auch rein in den Raum und so weiter? Dafür hatten wir eine recht hohe Beteiligung eigentlich, die war auch sehr gut, also die waren aktiver, als wir sie zu Anfangs eingeschätzt hatten, die wollten gleich beim ersten Mal dann auch wirklich über Mikrofon mit diskutieren und so weiter, was wir erst für die zweite Session uns eigentlich vorgenommen hatten, wunderbar, aber auch nachträglich sieht man schon, die Hälfte hat zumindest eins von beiden dann auch nachträglich nochmal angeguckt. Ja. Wie schätzen Sie den Kurs ein, haben wir gefragt, so die Gesamteinschätzung? Fanden Sie ihn gelungen oder eher schlecht? Also so zwischen 40, zwischen sehr gelungen und gelungen bewegen wir uns da bei einem Durchschnitt so von 1,6. Hier sehen Sie es sozusagen. Hier ungefähr so sehr gelungen. Und die technische Umsetzung ist etwas schlechter. Wenn man da ins Detail dann reingeht, fanden einige sozusagen den Moodle-Kurs auch etwas zu überladen, teilweise zu viele Links, zu viele Informationen. Okay, daraus lernen wir auch. Teilweise war es dann too much information für die Zielgruppe einfach. Ja. Sehr schön fanden wir die beiden letzten Punkte. Ich würde gern wieder an dem Blended Learning-Kurs teilnehmen. 100% Zustimmung, was will man mehr? Also für das Format konnten sich alle, die jetzt an der Evaluation teilgenommen haben, erstmal begeistern und würden auch die Teilnahme an dem Kurs weiterempfehlen, da auch 100%. Die letzte Folie fragt nochmal, können Sie sich denn vorstellen, zukünftig Blended Learning Elemente in Ihrem Unterricht selbst einzusetzen? Und darüber haben wir uns eigentlich gefreut, also ich hatte es zu Anfang schon erwähnt, ja doch, auch in dem Abschlussworkshop kamen schon einige recht gute Ideen, was man machen könnte. Und hier auch, die Mehrzahl bewegt sich doch hier in dem Bereich, da bin ich mir sehr sicher, irgendwas werde ich machen. Ich werde auf jeden Fall irgendwas einsetzen. Also hier sind dann wesentlich weniger, ich sehe es jetzt selber nicht mehr. Also der Durchschnitt sozusagen hier so zwischen 2 und 3, da bewegt sich das Ganze hin. Und die Mehrzahl der Teilnehmer würde sagen, doch, ich würde es zumindest versuchen.